Ich lese heute Abend die Verse 20 bis 23 aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefes. Und da geht es auch um die Warnung vor falscher Askese. Heiligkeit kann nicht erzwungen werden. So ihr denn nun abgestorben seid mit Christo den Satzungen der Welt, was lasst ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst, sagen sie, das nicht angreifen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Was sich doch alles unter den Händen verzehrt. Es sind der Menschen Gebote und Lehren, welche haben einen Schein der Weisheit durch selbsterwählte Geistlichkeit und Demut und dadurch, dass sie des Leibes nicht schonen und dem Fleisch nicht seine Ehre tun zu seiner Notdurft. Also ein weiteres Kapitel, eine weitere Ausführung darüber, dass es viele Nebenlehren gibt, die augenscheinlich ein besseres Glaubensleben hervorbringen sollen, aber letztlich doch ein Hindernis sind. Wir freuen uns, dass am Anfang des Briefes der Apostel Paulus die Herrlichkeit Christi dargestellt hat, dass er uns gezeigt hat, was Christus für uns ist, wer er ist, was er für uns ist, was er für uns getan hat, was wir in ihm haben. Aber danach wurde deutlich, dass es vieles gibt, was uns davon ablenken will. Falsche Lehren, lose Philosophie, verführerische Kräfte in dieser Welt, Gesetzlichkeiten und Mystizismus, Wunderglaube und vieles andere mehr. Gesetze sind ja notwendig in der Gesellschaft, in unserem Leben, in dieser Zeit. Denn in jeder Gesellschaft, in jeder völkischen Versammlung und Zusammenleben von Menschen muss es Ordnungen geben. Ordnungen sind unerlässlich. Und zwar zum Schutz des Einzelnen, damit keine Grenzen im Blick auf den Einzelnen überschritten werden. Es braucht die Gebote und wir sind dankbar, dass wir in unserem Land noch unser Grundgesetz auf dem Boden der 10 Gebote haben. Die Gesetzgebung fußt darauf. Auch die Gerichtsbarkeit fußt auf diese Gerichtsanordnungen Gottes im Alten Testament. Wo diese Ordnungen missachtet werden, ähnlich wie im Straßenverkehr, da sind wir ja dankbar, dass es Ordnung gibt, sonst kämen die Fußgänger nie über die Straße. Ja, ab und zu darf es mal für die Autos rot geben, damit endlich der Fußgänger laufen kann und auch die Radfahrer vielleicht vorher abbiegen können, bevor sie umgefahren werden. Wir sind dankbar für diese Einrichtung, aber wenn sie missachtet werden, dann gibt es Chaos, dann gibt es Unfälle. Dann gibt es Leid und Elend. Darum steht ja auch im Römerbrief, und der Apostel Paulus sagt, müssen wir der Obrigkeit untertan sein. Ordnungen muss es geben. Ja, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott Verordnung. Wer sich nun dieser Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich selbst ein Urteil empfangen. Also die Ordnungen sind notwendig in dieser Welt. Gesetze, die uns Grenzen aufzeigen, sind wichtig. Und die Obrigkeit ist dazu berufen, als Dienerin Gottes für ein Leben in einer großen Gesellschaft diese Richtlinien zu geben. Es geht also um das Allgemeinwohl. In Vers 4 von Römer 13 steht ja, sie ist Gottes Dienerin dir zugute. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Doch braucht also diese Obrigkeit nicht gefürchtet zu werden. von demjenigen, der Gutes tut. Wer Gutes tut, braucht die Obrigkeit nicht zu fürchten, weil er ja durch das Gute, was er tut, die Gebote, die Gesetze, die Anweisungen nicht übertritt. Deswegen muss er sich nicht fürchten. Er muss aber die Obrigkeit fürchten, wenn er Böses tut, wenn er die Gesetze und die Gebote nicht einhält. Da werden wir zum Beispiel geblitzt, weil wir zu schnell gefahren sind. Dann kriegen wir ein Bußgeld aufgebrummt. Und wenn wir das öfter machen, kriegen wir viele Punkte in Flensburg bis hin zum Fahrerlaubnisentzug. Das ist die Aufgabe der Obrigkeit. Wenn wir aber darauf achten, die Geschwindigkeiten einzuhalten, dann brauchen wir die Obrigkeit nicht fürchten. Wir müssen noch nicht mal wissen, wo ein Blitzgerät steht. Es gibt ja Sender, die das immer mitteilen und ihre Hörer auffordern. Wenn ihr irgendwo ein Blitzgerät seht, dann gebt uns das durch, dann sagen wir das durchs Radio für alle. Weil sie ja Angst haben, geblitzt werden zu können von der Polizei. Aber wenn wir die Geschwindigkeit einhalten, dann brauchen wir noch nicht mal wissen, wo so ein Gerät steht. Denn wir werden ohnehin dann nicht geblitzt. Das ist also sehr wichtig auch zu bedenken und zu bemerken. In Vers 3 haben wir, oder können wir lesen vom Römerbrief, Kapitel 13, die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den Bösen zu fürchten. So sind wir also als Kinder Gottes, als wiedergeborene Gläubige durch Jesus Christus, sind wir abgestorben den Satzungen, die für Übertreter des Gesetzes aufgestellt sind. So können wir das genau vergleichen. Die Gebote und die Gesetze sind gegeben für die, die die Ordnung nicht halten, damit sie Grenzen erkennen können. Wenn es heißt, du sollst nicht töten, dann ist es für die gesagt, die töten wollen. Nicht für die, die sowieso nicht töten wollen. Aber für die, die das Gebot übertreten wollen oder die Grenze überschreiten wollen, sind diese Gebote gegeben. In Jesus Christus sind wir aber den Satzungen abgestorben, weil, getrieben durch den Heiligen Geist, wir eben nicht töten. Wir brauchen also das Gesetz gar nicht, du sollst nicht töten, weil wir es automatisch durch die Fügung im Herrn gar nicht tun. Du sollst nicht stehlen. Das ist nur für die, die grundsätzlich gerne stehlen wollen und die betrügen wollen, gesagt. Für Kinder Gottes, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, ist dieses Gesetz nicht nötig, weil sie ohnehin nicht stehlen. Sie geben lieber noch etwas ab, als dass sie etwas wegnehmen. Wenn einem jemand etwas stiehlt, so heißt es in der Schrift, dann geben wir ihm noch was obendrein. Wir fordern auch nicht zurück das, was uns gestohlen worden ist. Wir sind frei davon, weil wir geborgen sind in Christus, wo alles vorherrscht, was wir brauchen. Hier verstehen wir diesen Vergleich, dass wir, Kinder Gottes, gar keine Gebote mehr brauchen, weil sie grundsätzlich durch die Führung im Heiligen Geist diese Grenzen nicht überschreiten, die dann zum Bösen werden. Durch den Heiligen Geist sind wir in das Leben Jesu, in das Leben der guten Werke, in das ewige Leben hineingenommen worden. Alles, was wir brauchen, um nicht gegen Gott zu sündigen, ist in der Gemeinschaft mit dem Herrn vorhanden. Wir sündigen nicht vor Gott, solange wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleiben. Da kommt alles gut. Wir haben eine neue Freiheit gewonnen, wie wir uns das schon gesagt haben. Wir brauchen uns nicht mehr fürchten, irgendwelche Grenzen zum Bösen zu überschreiten, weil wir alles im Gebet bewegen, weil wir alles aus der Hand des Herrn erwarten und was er uns sagt, auch tun wollen. Dankbarkeit und Liebe zu ihm und ein ständiges Reden mit ihm im Gebetsleben bewahrt uns vor falschem, sündigem Handeln. Wie wir nun heilig wandeln und werden, haben wir auch vielfältig schon besprochen. nach der Erlösung von Sünden durch das Opfer und allein, und das dürfen wir immer wieder betonen, durch das Opfer Jesu am Kreuz. Wir sind durch nichts anderes erlöst worden. Wir sind nicht durch gute Regeln zu besseren Menschen geworden, weil wir die Regeln jetzt gelernt haben, uns danach ausgerichtet haben und uns selbst erzogen haben, sondern wir sind nur erlöst von den Sünden und dem sündigen Müssen durch das Opfer Jesu am Kreuz, durch das Blut des Lammes. Dadurch sind wir gerecht geworden und zugleich vollkommen. Gerecht und vollkommen. Alle Lasten sind abgenommen und wir stehen rein und vollkommen vor dem himmlischen Vater. Aber wir sagten uns ja, nach dem äußeren Menschen hinken wir noch hinterher und haben einen Werdegang vor uns. Und so wie der Widersacher versucht, uns diese Vollkommenheit in der Erlösung schlecht zu machen und deutlich zu machen, wir müssen zu der Vollkommenheit etwas hinzutun, so will er auch versuchen, den äußeren Heiligungsweg durch seine Ratschläge von der Heiligung, von der wir sprachen, von innen nach außen abzulenken. Wir lesen ja in Römer 6, Vers 22, wo der Apostel Paulus sagt: Nun ihr aber seid von der Sünde frei. Frei heißt Gottes Knechte. Dass ihr Gottes Knechte geworden seid, da habt ihr folgende Frucht. Die Frucht ist, dass ihr heilig werdet. Das Ende, aber das ewige Leben. Jetzt also, wo ihr der Sünde abgestorben seid, seid ihr frei und ihr seid Gottes Knechte geworden. Und die Frucht, die daraus entsteht, ist Heiligkeit, Vollkommenheit am inwendigen Menschen und Heiligung am äußeren Menschen. Petrus, der Apostel, darf es so ausdrücken in 1. Petrus 1, Vers 15. Nachdem der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Dieses Wort seid ist nicht nur eine Form der Aufforderung, nun seid mal heilig, sondern es ist eine Tatsache, dass durch die Verbindung mit Jesus Christus ein heiliger Wandel vorliegt. Wir sind in den heiligen Wandel, so wir ihn nicht durch etwas anderen stören lassen. So wie er heilig ist, seid auch ihr heilig in allem euren Wandel. Denn es steht ja geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denn der Herr pflegt ja keine Gemeinschaft mit Unheiligen, sondern er hat sie sich selbst heilig gemacht, damit er die Gemeinschaft mit den Heiligen pflegen kann, so wie die Gemeinde zu Kolossee gleich am Anfang des Briefes angesprochen wird. Als Heilige. Und dadurch ist diese Gemeinschaft gewährleistet und aus dieser Gemeinschaft entsteht diese Frucht, dass auch das äußere Leben geheiligt wird. Das heißt, so geführt werden kann, dass es den Geboten Gottes nicht widersteht, dass es nicht dem Bösen, sondern dem Guten dient. Das äußere geheiligt werden ist also nicht nur eine Glaubensmöglichkeit, sondern eine Glaubensaufgabe, die von der Heiligkeit durch die Erlösung des inwendigen Menschen ausgeht. Die Missachtung allerdings des Geheiligtwerdens führt dazu, dass wir die Gnade des Geführtseins verlustig werden. Das heißt, wenn wir widerstreben, und lassen jetzt den Heiligungs- oder Heiligkeitszustand innerlich nicht nach außen dringen, sondern werden beeinflusst und nehmen die Beeinflussung an und leben wieder nach den Menschen und Satzungen der Welt, dann wird das Geführtwerden durch den Heiligen Geist immer geringer, immer geringer. So wie bei der Gemeinde zu Laodicea, die ja auch diesen Brief lesen sollte. Das Geführtsein war nicht mehr möglich. Ich werde euch ausspeien aus meinem Munde. Mein Wort wird euch nicht mehr Maßstab geben, weil ihr euch nicht führen lasst. Ihr seid zwar Gottes Kinder, aber ihr könnt diese Frucht der Gemeinschaft nicht bringen. Ihr fallt unter das Thema und Gericht wie in 1. Korinther 3, dass alles, was ihr tut, wird verbrennen, eure Seele wird selig wie durchs Feuer. Ich kann mit euch nicht mehr reden. Also das Geführtsein fällt weg, wenn wir dieses Geheiligtwerden nach außen missachten. Die äußere Heiligung wird also nicht durch erneutes Auflegen von Satzungen erlangt, sondern durch Sinneswandlung. Der neue Mensch in uns muss unseren ganzen äußeren Menschen in Besitz nehmen dürfen und muss auch unsere Gedanken neu programmieren. Wir haben ja den besten Computer der ganzen Welt in uns, unser Gehirn. Und wie ich es mal gelesen habe, wir verbrauchen im Laufe des Lebens nur 10% von den Kapazitäten, was ein Gehirn leisten kann. Jeder Mensch, auch wenn er noch so hoch denkt, verbraucht er doch nur 10% davon. Wir könnten also viel, viel mehr mit diesem Computer noch erreichen. Dieser Computer muss gefüttert werden, so wie jeder andere Computer im materiellen Sinne auch. Und wenn falsche Gedanken hineinkommen, dann arbeitet der Computer und potenziert das und macht sich die eigenen Gedanken aus der Vorgabe. Und das, so wie beim Sündenfall, sollte Gott gesagt werden, das rede ich jetzt in deinen Computer und jetzt fängst du an, darüber nachzudenken. Dein Computer arbeitet. Ja, sollte Gott gesagt haben? Ja. Nein, kann nicht sein, denn es sieht ja gut aus, von dem Baum zu essen. Kann eigentlich nicht schaden. Das verarbeitet der Computer in uns. Somit muss dieser Computer neu gefüttert werden. Er muss von dem inwendigen Menschen, dem Vollkommenen, gefüttert werden. Ich bin heilig, sagt der Herr, und du sollst auch heilig sein. Deswegen, ich muss dich leiten, ich muss dir Gedanken geben durch mein Wort, die in dir aufwachsen und Frucht bringen. Denn wir haben keine eigenen Gedanken der Heiligkeit. Haben wir nicht. Können sie auch nicht produzieren. So wie ein Computer sich nicht selbst Vorgaben machen kann. Er muss etwas empfangen und dann arbeitet er nach dem System weiter, das er hat. Somit sind wir ja ständig in der Versuchung, von außen auch beeinflusst zu werden. Durch Eindrücke, die wir durch die Augen bekommen, das, was wir hören und das, was uns durch verschiedene Lehren so mitgeteilt wird. Philosophische Gedanken haben wir uns schon gesagt. Und das will uns auch beeinflussen, dass wir wieder anfangen, über dies nachzudenken. Aber wie haben wir gelesen, wir sollen doch nicht abermals so leben, als wenn wir noch in der Welt wären. Wir sollen uns nicht abermals die Satzungen auferlegen lassen, als ob wir noch in der Welt lebten. Wir sind doch der Welt in Christus gestorben. Er, Jesus, will unsere Gedanken ganz neu programmieren. Je mehr wir unsere Gedanken unter die Führung des Heiligen Geistes geben, das heißt uns selber in Frage stellen und alles in Frage stellen, was wir von anderen hören und von anderen Einflüssen empfangen, alles in Frage stellen und mehr unsere Gedanken unter den Herrn, unter seine Führung stellen, werden wir erleuchtet über den richtigen Wandel in der Heiligkeit, auch in der äußeren Heiligung. Wir werden Dinge ganz anders sehen und werden ganz anders handeln und somit nicht dem Bösen anheimfallen und somit kein Gebot übertreten, weil wir so geführt werden, dass wir in der Gegenwart Gottes und in dem Guten bleiben. Wir werden von Christus zum Guten geprägt. Wenn das Wort Christi reichlich unter uns wohnt und wir davon Tag und Nacht, wie wir es ja im Psalm 1 lesen, bewegt werden, Tag und Nacht, dann nehmen auch unsere Taten in göttlicher Prägung zu. Dann entsprechen sie mehr dem, was Gott will und was wir im Herzen empfangen haben. Nicht die Askese, so wie wir es auch lasen hier, führt zur äußeren Heiligung, macht uns heiliger, sondern dadurch, dass wir geheiligt werden, von innen nach außen, bekommen wir ein, ich will mal so sagen, asketisches und maßvolles Verhalten zu den Dingen. Wir werden nicht den Dingen anheimfallen, sondern wir werden sie gebrauchen, ohne zu missbrauchen. So gibt es zum Beispiel ein geistlich gewirktes Fasten und ein fleischlich gewirktes Fasten. Fasten ist nicht gleich Fasten. Das fleischlich gewirkte Fasten finden wir zum Beispiel in zwei Stellen, die ich mal lesen will. In Matthäus 6, Vers 16. Matthäus 6, Vers 16. Da wird nämlich gesagt, wie das fleischliche Fasten dann ersehen wird von den anderen. Das stimmt dann einfach auch nicht. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, auf dass sie von den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Das heißt, sie wollen anerkannt werden als besonders fromm. Das ist das fleischliche Fasten, ist aber auch eine Form des Fastens. Sie fasten aber nicht aus dem Geistgewirr, sondern aus dem Fleisch. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Oder in Lukas 18, Vers 12. Lukas 18, Vers 12. Da geht es ja um dieses Beispiel, dass im Tempel zwei unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Einmal ein Pharisäer in seiner Frömmigkeit eingebunden, die er sich selbst auferlegt hat. Und der Zöllner, der dankbar ist für die Gnade Gottes, wenn ihm Vergebung zuteil wird. Und dieser Pharisäer, er stand da und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Wir wissen, dass dieses Gebet nicht anerkannt wurde. Es war ein fleischliches Fasten. Dieses Fasten fördert nicht den äußeren Heiligungszustand. Wenn wir uns ein eigenes Fasten auferlegen, in der Hoffnung, dass wir dadurch besser werden. Wir werden nicht besser, sondern es wird ärger mit uns danach, weil, wenn wir unser Leben selber diesbezüglich bestimmen, es nur abwärts gehen kann, nicht aufwärts. Wir müssen von innen her eine Wegweisung haben, auch zum richtigen Handeln in der Welt. Aber das erste, das geistliche Fasten, sieht so aus, Matthäus 17 zum Beispiel, in Vers 21, da geht es ja um den besessenen Jungen, der nicht befreit werden konnte, und Jesus kam aber vom Berg der Verklärung und gebot diesem Geist, der den Jungen quälte, dass er ausfahren sollte, damit dieser frei wurde. Die Jünger fragten: Ja, warum konnten wir denn diesen Geist nicht austreiben? Da sagt der Herr: Diese Art aber fährt nicht aus, denn durch Beten und Fasten. Also hier wird das Gebet vorangestellt. Beten und Fasten. Das heißt, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn während ich bete, kann ich, das Fasten ist auch ein Entzug der leiblichen Speise, kann ich nicht zugleich essen. Ich kann nicht 3 Stunden beten und währenddessen essen. Das ist eine Form des Fastens, und hier sind lange Gebete gemeint und Gebetszeiten, die durchgeführt werden. Das heißt Beten und Fasten, um auch eine Nüchternheit zu haben, die dann bewirkt, dass die inneren Gedanken des neuen Menschen in meine äußeren Gedanken kommen und die Vollmacht steigt. Das ist ein geistliches Fasten. Fasten, um den Herrn nicht aus den Gedanken zu verlieren, ist zum Beispiel in Markus 2 beschrieben. Markus 2, 18 bis 20, da wurde gefragt, warum die Jünger Jesu nicht fasten, obwohl die Jünger des Johannes doch so viel fasten. Und der Herr sprach, wie können die Hochzeitsleute fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Mit anderen Worten, wenn wir Jesus dann nicht mehr sichtbar sehen, so in dem Beispiel der Jünger, sie hatten ihn ja erst vor Augen, aber dann wurde er aufgenommen in die Ewigkeit, dann werden sie seine Nähe suchen. Und die Nähe suchen ist verbunden auch mit einer gewissen Abstinenz, mit einem gewissen Fasten, mit einem Zurückziehen in die Stille, mit einem sich auf ein Stadium bringen des aller Notwendigsten, damit ich die Verbindung zum Herrn nicht verliere. Und das ist ein geistliches Fasten. Denn dadurch strömen die Gedanken des lebendigen Gottes, des neuen Menschen in mich hinein und lenken auch meinen Geist. Das heißt, mein Verstand wird neu programmiert und ich erkenne, welchen Weg ich gehen soll. Und das ist ja wichtig, das haben wir uns in dieser Zeit schon des Öfteren gesagt. Um den Willen Gottes zu erkennen, so lesen wir es auch in der Apostelgeschichte 13. Ich finde es wunderbar, dass die Apostel und auch die Gläubigen zu Antiochien nicht einfach gesagt haben, so, wir wissen jetzt Bescheid, wir haben ja die Lehre Jesu gehört und nun überlegen wir mal, wo wir hingehen. Jetzt machen wir irgendwas, das müssen wir ja schließlich ausbreiten. Das taten sie aber nicht. Das taten sie nicht, sondern sie wollten die Wegführung vom Herrn haben. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2, da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Also diese Berufung oder was wir tun sollen, muss auch aus der Gegenwart des Herrn kommen, sonst ist es Schaumschlägerei. Wir können also viel, viel machen, aber es bringt überhaupt keine Frucht. Wir können auch unsere Missionsarbeit betreiben, im großen Stil. Unterm Strich kommt gar nichts mehr raus. Es ist mir persönlich auch immer wieder ein Gebetsanliegen, auch im Blick auf unsere Schriftmission. Herr, willst du, dass wir das tun, dass wir es noch tun? Wenn nicht, hören wir sogar heute gleich auf damit. Wir wollen nicht einen Tag an einem Werk stehen, wovon wir nicht erkennen können, dass es vom Herrn ist. Bloß weil wir es für gut empfinden. Ja, die Menschen tun uns leid, wir wollen ihnen das Evangelium geben, aber wenn es gar nicht mein Auftrag ist in dieser Form, will ich nicht einen Tag länger dran stehen. Sie fasteten und beteten und der Herr sagt, das und die sollen es sein. Sie sind berufen, Saulus und Barnabas, jetzt das Evangelium weiterzutragen. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie dann gehen, unter der Führung des Herrn. Um also in Vollmacht zu segnen und zu dienen, ist es auch wichtig, immer wieder diese Stille vor dem Herrn zu suchen und die ist dann schon mit Absonderung nicht nur im Geist, sondern auch im Leib verbunden. Apostelgeschichte 14, 23 lesen wir, sie ordneten ihnen hin und her Älteste in den Gemeinden, diese Apostel. Sie beteten, also vorausgesetzt beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Auch hier wieder die Wegweisung, keine Demokratie, den halte ich für gut, den halte ich nicht für geeignet, sondern sie fragten den Herrn in der Absonderung. In der Absonderung, das geht nicht immer gleich auf Knopfdruck, dass ich sage, jetzt werde ich mal kurz ins Gebet gehen, nach einer Viertelstunde komme ich wieder und sage euch, was der Herr entschieden hat. Nein, das geht oft über Tage in der Absonderung, um Klarheiten zu bekommen. Und in diesen Tagen ist auch die Abstinenz angebracht und angesagt. Beten und fasten, damit wir ein offenes geistliches Ohr kriegen. Denn wir merken auch, und das ist eine natürliche Regung unseres Leibes, wenn wir essen, werden wir anschließend müde. Da kriegen wir gar nichts mehr mit. Das ist ganz normal. Der Leib, der arbeitet, das Blut vom Kopf geht in die andere Region, um dort etwas zu verarbeiten. Der ganze Chemiehaushalt wird in Gang gebracht. Wir sind nicht mehr offen, wir sind nicht mehr frei. Und deswegen gehört das zusammen. Das ist das geistliche Fasten. Das ist notwendig. Aber ein fleischliches Fasten, um irgendwie eine Frömmigkeit hervorzubringen, ist falsch. Die persönliche Orientierung im Glaubensleben ist auch mit Fasten und Beten verbunden. In 1. Korinther 7, Vers 5 schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Auch im Blick auf das Eheleben. Eheleben und Zeiten der Orientierung. Da steht ja zuvor auch bei den Eheleuten, die Frau ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Also er hat einen Anspruch auf den Leib auch der Frau. Desgleichen, der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern die Frau. Das heißt, im Eheleben, das soll geordnet sein, da sollen die gegenseitigen Bedürfnisse gestillt werden. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn aus beider Bewilligung eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt, zur Neuorientierung. Und ich bin davon überzeugt, wenn das geistlich gehandhabt würde, auch in christlichen Ehen, würde es nie zu Ehescheidungen kommen. Wenn es mal Probleme gibt in christlichen Ehen, dann sollte man sich eins sein, dass man sich zurückzieht zum Fasten und Beten und neue Orientierung empfängt, wie wir miteinander leben können. Und dann kommt das immer gut, weil Jesus Christus immer verbindet und nie entzweit. Entzweien, das macht nur der Widersacher und niemals Gott. Also diese Form der Enthaltsamkeit öffnet uns dann das geistliche Ohr und Herz, um Jesu Willen zu verstehen und tun zu können. Aber die Beachtung von Speisegeboten bringen uns dem Willen Gottes nicht näher. Der Gebrauch der Freiheit in der Liebe. Obwohl wir uns keine Satzungen mehr auferlegen müssen oder auferlegen lassen dürfen und müssen, gibt es doch ein wachstümliches Erkennen in dieser äußeren Heiligung, dem Heiligungsweg. Dieses Wachstümliche ist nicht abhängig von erneuten Satzungen, sondern von erneutem Hören des neuen Lebens in Christus, Hören auf seinen Willen und umwandeln lassen, einsetzen in die Tat, was wir gehört haben. Manche halten noch mehr auf Satzungen, wie Speisegebote, Feiertage und andere weniger oder gar nicht. Darin sehen wir den Unterschied des Wachstums und der Werdegänge. Und das meint auch der Apostel in 1. Korinther 13. Da lesen wir in Vers 11 und 12. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. Also hier zeigt er eindeutig, dass es auch einen Werdegang und ein Wachstum gibt. Vom Kind zum Mannesalter. Und dieses Wachstum ist unterschiedlich bei den Einzelnen. So kann es ja passieren, dass dem Einzelnen noch gewisse Satzungen anhängen. Aber sie sollen immer mehr fallen in dem Wachstum durch Christus in uns. Jetzt sehen wir, so sagt der Apostel, jetzt sehen wir durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich es nur stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Erkennen heißt, ich erkenne für den äußeren Menschen stückweise, was ich im Inneren habe. Das Innere ist vollkommen, aber die Erkenntnis, und ich sage nochmal das Wort, die Programmierung meines Computers findet stückweise statt. Und erst wenn der eine Arbeitsgang getan ist, kommt ein neuer. Einer muss erst fertig sein, bevor der nächste dran ist. Wir können das auch nicht beschleunigen und der Herr überspringt auch keinen Arbeitsgang, sondern er arbeitet kontinuierlich von innen nach außen. Erst musst du das tun, was du schon weißt. Und wenn du das getan hast, dann kriegst du mehr Offenbarung. So lautet die Devise. Jetzt erkenne ich stückweise und dann werde ich es erkennen, wie ich erkannt bin. Traditionen, auch in unseren Gemeinden, Tradition halten ist nichts. Man kann Tradition halten. Keine Tradition haben ist auch nichts. Beides zählt nicht, sondern die Gemeinschaft mit Christus durch den Heiligen Geist. Das zählt. Darum Glaube, die Hoffnung und die Liebe zum Herrn ist wichtig, dass wir geführt werden. Wir sollen also nicht mehr danach urteilen, welche Satzungen oder Gebote der Mitbruder und die Mitschwester einhalten, sondern dass wir selbst in unserer Freiheit niemand ein Anstoß werden. Es ist nichts Verwerfliches in der Schöpfung und das sollte uns auch neu wichtig werden. Die gesamte Schöpfung, also alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Das ganze Weltall ist gut. Die ganze Erde ist gut. Die Atome sind gut. Die Elektronen sind gut. Gott hat nichts Schlechtes geschaffen. Alles, was er geschaffen ist, ist gut. Und der Mensch hat ja nur die Möglichkeit, das von Gott Geschaffene in irgendeiner Weise zu gebrauchen und wenn er es nicht richtig gebraucht, zu missbrauchen. Aber gut ist es. Wir wissen zum Beispiel, dass man mit Atomen kann man ja mit Nuklearkräften eine Bombe bauen und kann Millionen von Menschen vernichten. Man kann aber auch diese Kräfte zur Heilung einsetzen, zum Beispiel. Ja, beides ist möglich, aber die Sache als solches ist gut. Atom ist nicht schlecht. Es ist alles gut. Jetzt kommt es nur darauf an, wie ich es gebrauche. Es ist nichts verwerflich in der Schöpfung Gottes. Darum können wir alles nutzen, alles, ich betone das wirklich, alles und unter des Herrn Führung einsetzen. Alles. Auch das Internet, das will ich mal so sagen, viele fürchten sich davor, wir akzeptieren das, wir belasten sie nicht, wir sagen nicht, du musst das haben. Nein, wenn du das nicht da kannst, tu es nicht. Aber es ist gut. Es gibt gar nichts in dieser Welt, was nicht von Grund auf gut ist, weil es alles der Schöpfung Gottes entspricht. Ein Mensch kann gar nichts anderes finden und erfinden als das, was Gott geschaffen hat. Es ist alles vorhanden. Es gibt also viele Schwache im Glauben, ähnlich der ungelehrten Kinder, die auch mit vielen Dingen nicht umzugehen wissen, die manches für gemein oder unrein und für schlecht achten und darum Speise und Getränke verschiedener Art meiden und gewisse Satzungen einhalten, weil sie es nicht erkennen, noch nicht erkennen können, dass alles gut ist und alles auch zum Guten gebraucht werden kann, weil es aus der guten Schöpfung Gottes entstanden ist. Hier ist also die Liebe das entscheidende Bindeglied, das tragen und getragen werden untereinander und dass man diese Werdegänge bei dem Einzelnen zulässt und dass man ihm nicht Satzungen auflegt, die er einzuhalten hat, obwohl er gewisse Dinge noch gar nicht für sich in Anspruch nehmen kann. zum Beispiel bestimmte Feiertage. Nicht? Wir haben ja schon gesagt in diesen Tagen, wie viel wird sich gegenseitig angeklagt, wenn zum Beispiel jemand am Sonntag bestimmte Dinge tut, die ein anderer für einen absoluten Feiertag den Sonntag hält und man tut gewisse Dinge nicht. Das kenne ich auch noch aus der Kindheit. Am Sonntag, da wird grundsätzlich dies und jenes nicht getan. Obwohl wir alle dankbar sind, das verschweigen wir allerdings, dass am Sonntag gearbeitet wird in den Krankenhäusern. Da reden wir lieber nicht drüber, dann kämen wir ja mit unseren Gedanken durcheinander, dass am Sonntag absoluter Feiertag ist und nicht gearbeitet wird. Wir sind dankbar, dass auch am Sonntag die Ampeln funktionieren und wir nicht durcheinander kommen im Verkehr. Ja, aber eben, wer da noch dran hält, an gewissen Ordnungen, die er aber nicht mehr unbedingt beachten muss, dann sollen wir in Liebe das mittragen, aber uns selber nicht belasten lassen. In diesem Zusammenhang ist mir zum Beispiel auch eines aufgefallen. Ihr seht ja oder ihr habt auch gemerkt, dass Judenchristen, also Gläubige aus den Juden, immer noch ihre Kippa aufhaben. Das ist gar nicht nötig, aber sie machen es. Abgesehen davon, dass das überhaupt nicht verordnet ist, dem Volke. Steht nirgends in der Schrift. Die einzigen, die eine Kopfbedeckung haben mussten, waren die Priester und Leviten. Aber nun haben sie keinen Tempel mehr und denken, sie kommen in die Gegenwart Gottes und dann müssen sich verhüllen, wie einst Mose sein Angesicht verhüllte, damit er Gott nicht sieht, oder Elia das Angesicht verhüllte. Aber es steht nicht in der Bibel. Sie haben sich das gegeben und sie haben noch nicht die Vollmacht, die Kippa abzusetzen. Obwohl der Apostel Paulus das gesagt hat, ein Mann, der da betet und hat etwas auf dem Kopf, der schändet sein Haupt, das Haupt des Christus. Er tut so, als ob er Christus nicht als Haupt hat, der ihn bedeckt. Und wie gesagt, es war gar keine Regel für das ganze Volk. Mose und Elia, bevor sie diese direkte Begegnung mit Gott hatten, sind sie auch ohne Kopfbedeckung rumgelaufen. Sie verhüllten erst ihr Angesicht, als sie merkten, jetzt ist die Gegenwart Gottes da. Aber nun machen das alle, wir können das in einer Klagemauer in Jerusalem sehen, viele mit einem Gebetssaal. Ich meine, wir wünschen ihnen, dass sie die Gegenwart Gottes gerade verspüren und sehen. Das wünschen wir ihnen schon, aber wir wünschen auch, dass sie dadurch dann den Heiland Gottes erkennen können. Aber meistens ist es nur eine Tradition. Ist nur so ein Versuch, eine gewisse Frömmigkeit darzustellen. Auch Liturgien können gut sein, wenn sie mit Inhalt gefüllt sind, aber sie sind nicht nötig. Einmal heißt es ja in der Schrift, dass Gott unser Geplärr nicht möchte. Wenn es nur von außen ist, er möchte das gar nicht. Er möchte nur das, was er von innen zeugt in unserem äußeren Leben. Das andere sucht er nicht und es schadet uns auch nur, weil es uns den falschen Eindruck von Frömmigkeit vermittelt. Der Leib Christi, der ja aus Starken und Schwachen besteht, soll in der Ergänzung miteinander leben. Die Starken nutzen ihre Stärke zum Verzicht, um auch den Schwachen im Glauben und in der Glaubensentwicklung zu fördern. Das ist dabei wichtig. Nicht zu sagen, das muss ich auch tun, wie der andere, sondern ich will ihn fördern, ich will ihm den Raum geben, dass er weiter von innen nach außen sich prägen lassen darf. Deswegen sollen die Starken zugunsten des Schwachen im Verzicht leben, aber nicht, weil sie auch gleicherweise wieder sich mit Satzungen belegen lassen, als ob sie noch in der Welt lebten. Römer 14, Vers 13 und 16 bis 16. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern das richtet vielmehr, dass niemand seinem Bruder ein Anstoß oder Ärgernis darstelle. Das heißt, wir akzeptieren das voll und ganz, wenn ein Judenchrist mit dem Kappel mit der Kippa rumläuft. Wir machen ihm keinen Vorwurf draus. Aber er braucht es nicht mehr. Wir wollen ihm kein Anstoß werden. Wenn ich in eine jüdische Gemeinde gehe, dann würde ich ausgefallen zu ihnen auch einen Kippa aufsetzen. Ja, deswegen, naja, in einer christlich-jüdischen Gemeinde ist es nicht Pflicht, aber es würde ich dann zu ihren Gunsten tun. Einfach um ihnen in ihrer Schwachheit zu begegnen, aber ich habe die Freiheit, das dann auch wieder abzusetzen. Deswegen, ich will ihnen kein Anstoß werden, wenn sie das von mir fordern, aus ihrer Heiligkeitsempfindung. Ich weiß und bin gewiss, sagt der Apostel Paulus in dem Herrn Jesus, dass nichts gemein ist an sich selber. Das weiß ich. Nur dem ist es ein Anstoß, der es rechnet für gemein. Dem ist's gemein. Dem ist es schlecht. So aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach der Liebe. Verderbe den nicht mit deiner Speise, um welches Willen Christus gestorben ist, der also auch im Verzicht auf Fleisch lebt. Sage nicht, wir müssen jetzt Fleisch essen, sondern iss mit ihm Kraut. Einfach. Verderbe ihn nicht. Lass ihn wachsen. Vielleicht wird er eines Tages auch die Freiheit gewinnen, Fleisch zu essen. Weil er merkt, da sündige ich ja gar nicht, denn das ist ja auch von Gott gegeben. Darum schafft, dass euer Schatz nicht verlästert werde. Vers 20 und 21, verstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Gottes Werk, was er tut in dem einzelnen Gläubigen von innen nach außen. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut dem, der es isst, mit einem Anstoß seines Gewissens. Es ist besser, du essest kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, daran sich dein Bruder stößt oder ärgert oder schwach wird. Wir merken also, dass diejenigen, die vielleicht in dem äußeren Wachstum schon vorangekommen sind, frei geworden sind von den Satzungen, aber Rücksicht nehmen sollen auf diejenigen, die noch im Prozess der Umwandlung stehen. Und sollen sie nicht betrüben mit ihrer Freiheit, sondern sich der Schwachheit der anderen annehmen. Die Askese zur Erlangung einer größeren Heiligkeit, und ich habe in der kirchengeschichtlichen Bereich gelesen, es gab früher sogar Säulenheilige, die sich also auf so eine Säule gesetzt haben, bis sie da oben gestorben sind. Ja, die mussten von unten irgendwo mal versorgt werden. Und dann hat man sie verehrt, wie die doch leben. Ja, die wollen allein Gott leben, fremd von der ganzen Welt, sitzen da nur oben auf der Säule, da schlafen sie und da bleiben sie, bis sie sterben. Man nannte sie Säulenheilige. Diese Askese zur Erlangung einer größeren Heiligkeit ist eine Scheinheiligkeit. Es ist keine echte Heiligkeit, weil sie Jesus aus dem Zentrum des Glaubens und der Rechtfertigung verdrängt, diese Scheinheiligkeit. Deswegen auch die Auferlegung von Satzungen in sich selbst, also für sich selbst, ist eine Scheinheiligkeit. Wir betrügen uns und drängen das Wort des Herrn aus dem Mittelpunkt unseres Lebens. In 1. Thessalonicher 5, Vers 22, und das fällt auch mit darunter, sagt der Apostel Paulus, meidet allen bösen Schein, auch die Scheinheiligkeit. Meidet das. Also alles, was Jesus aus dem Zentrum des Glaubenslebens und der Glaubenslehre drängen will, meidet das. Und dies wird auch selbsterwählte Frömmigkeit genannt. Wir haben das zweimal jetzt schon im Kolosserbrief gelesen. Eine Frömmigkeit, die nie trägt und hält, was sie verspricht, nie zu dem gewünschten Ziel führt, sondern von dem Ziel weg. Wir werden dann, wenn wir dies zulassen, fruchtlos bleiben. Auch die Säulenheiligen bleiben fruchtlos, weil es eine Scheinheiligkeit ist. Alle Glieder des großen Leibes Christi sollen als Erlöste leben, Erlöste von allen Ängsten. Sie sollen nicht mehr Furcht haben vor diesem und jenem. Das darfst du nicht anrühren, jenes sollst du nicht machen, sondern die Furcht soll verschwinden. Wir werden geführt, alles, anrühren zu können, was wir anrühren wollen und dürfen, was wir unter der Führung des Herrn machen können. Paulus sagt, etliches nutze ich nicht, obwohl ich es nutzen könnte, weil es mir nicht dient im Moment zur Förderung des Glaubens. Aber ich werde es nicht in der Weise nicht nutzen, dass ich sage, es ist schlecht, sondern ich kann sortieren, was mir voranhilft und was mir jetzt nicht hilft. Das ist die neue Freiheit, das ist die Furchtlosigkeit vor den Dingen dieser Zeit. Noch einmal gesagt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Es ist gut. Und ein Mensch kann nichts Neues schaffen, außer dem, was er findet in der Schöpfung. Er kann es nutzen, zusammenbauen, er kann daraus irgendein Gerät machen und dieses Gerät kann sogar zum Guten genutzt werden, kann aber auch missbraucht werden. Man kann Feuer machen zu Ehren von Götzen, man kann aber auch ein Feuer machen zu Ehren Gottes, ein Brandopfer. Feuer ist nichts Schlechtes. Feuer bietet Wärme und Licht. Aber dasselbe Feuer kann gut oder schlecht genutzt werden. Und so geht es mit allen Dingen, wirklich mit allen. Es gibt nichts, was nicht so zu sehen ist. Also noch einmal, als Glieder der großen Gemeinde Jesu sollen wir erlöst sein von allen Ängsten und Zwängen und sollen im kindlichen, einfältigen Vertrauen zum himmlischen Vater leben dürfen, der uns gesegnet hat, segnen will, führen will und auch bewahren will vor dem Argen und uns durch Jesus Christus zu himmlischen Erben gemacht hat. Wenn wir im 1. Johannesbrief gelesen haben, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern er bewahrt sich, dann ist natürlich damit selbstverständlich gemeint, er wird bewahrt. Er wird bewahrt durch die Führung unter dem Heiligen Geist. Lesen wir noch dazu Galater 4, Vers 3 bis 7. Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir ja gefangen. Wir waren gefangen unter den äußeren Satzungen. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, die gefangen waren, erlöste zur Freiheit, dass wir die Kindschaft empfingen. Vorher waren wir Gefangene. Wir konnten ja den guten Maßstab Gottes nicht erfüllen und mussten Grenzen aufgezeigt bekommen. Jetzt haben wir die Erfüllung in Christus in uns und brauchen nicht mehr auf die Satzungen der Begrenzung hinschauen, sondern werden geführt auf dem guten Weg. Der Herr möge uns das neu verklären. Ich lese uns nochmal die Kolosserstelle dazu. So ihr denn nun abgestorben seid mit Christus den Satzungen der Welt, was lasst ihr euch denn gefangen mit Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst, sagen sie, das nicht angreifen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was sich doch alles unter den Händen verzehrt. Es sind der Menschengebote und Lehren. Welche haben den Schein der Weisheit durch selbst erwählte Geistlichkeit und Demut und dadurch, dass sie das des Leibes nicht schonen, und dem Fleisch nicht seine Ehre tun zu seiner Notdurft. Also Warnung vor falscher Askese, falscher Enthaltsamkeit.